Ich freue mich auch total, dass ich hier sein kann. Ist das Mikrofon an? Hört ihr mich? Super. Möchte noch ganz kurz was zu mir sagen. Ich bin Hausfrau und Mutter, habe zwei Kinder. Heidi ist 8 und eine absolute Granate. Und Noah ist 11 und so ein bisschen vorpubertär. Das ist eine sehr spannende Kombination. Ich bin mit meinem Mann seit, ich glaube, 23 oder 24 Jahren zusammen. Und wir haben schon an vielen verschiedenen Orten auf der Welt gelebt. Und auch gemeindemäßig habe ich schon sehr viel Unterschiedliches erlebt und mitgemacht. Wir kommen ursprünglich aus einer Baptistengemeinde in Ostfriesland, aus einer sehr traditionellen Gemeinde, haben uns dann so ein bisschen über die Freaks, über verschiedenste Denominationen, verschiedenste Jobs im Kirchenbereich weiterentwickelt und sehr viele unterschiedliche Gemeinden kennengelernt. Und das hat unser Leben sehr geprägt und total bereichert. Und ich bin neben meinem Familienmanagement bin ich noch Fotografin und bin als Predigerin unterwegs. Das mache ich so in meiner Region, aber auch deutschlandweit. Und ich hoffe, damit habe ich erstmal so eure wichtigsten Fragen beantwortet. Sonst dürft ihr mich auch später gerne nochmal ansprechen. Wolfgang hatte mir die Infos geschickt, dass ihr im Moment eine Predigtreihe habt zum Thema Reich Gottes. Und es passte bei mir wie die Faust aufs Auge, weil das ein Thema ist, was ich total auf dem Herzen habe. Und deswegen möchte ich da jetzt einsteigen. Habt ihr es alle gemütlich? Sitzt ihr gemütlich? Alles gut? Jeder hat eine Wolldecke, der eine braucht? Super. Dann möchte ich euch mal mitnehmen auf eine Gedankenreise. Und ihr könnt dazu die Augen schließen, ihr müsst es aber nicht. Könnt es euch ein bisschen gemütlich machen und euch mal so mit mir auf eine Wanderung begeben. Und diese Wanderung führt durch einen Wald. Und stell dir mal vor, du bist so zu Fuß unterwegs und läufst einen etwas anderen Weg als sonst. Du biegst an einer Stelle ein bisschen anders ab und entdeckst einen Weg, den du vorher noch nie gesehen hast. Und läufst und freust dich über die Natur und plötzlich siehst du, dass von diesem Weg eine Auffahrt zu einem Haus führt. Und das ist dir noch nie aufgefallen. Du hast nie gewusst, dass hier so ein Haus mitten im Wald steht. Und du schaust so die Auffahrt hinunter und entdeckst dieses Haus am Ende. Und es ist so wunderschön und so faszinierend, dass du irgendwie gar nicht anders kannst, als einfach auf das Haus zuzugehen. Und du siehst, dass du auch nicht alleine bist, sondern es sind noch mehr Leute, die da auf dem Weg sind. Und einige von ihnen, die werden an der Hand mitgebracht. Einige gehen alleine, andere werden gestützt oder fast getragen. Und du fühlst dich einfach magisch angezogen und du kannst deine Neugierde nicht besiegen und gehst auf dieses Haus zu. Und schließlich betrittst du das Haus vorsichtig und stehst völlig überwältigt in einer Eingangshalle. Dieses Haus ist bei weitem das schönste und wunderbarste Haus, was du je gesehen hast. Und du hast plötzlich das Gefühl, zu Hause zu sein, obwohl du dir eigentlich ganz sicher bist, dass du hier vorher noch nie gewesen bist. Und du schaust dich weiter um und du siehst, dass überall Grüppchen stehen, überall sind Menschen der verschiedensten Altersgruppen, der verschiedensten sozialen Schichten, der verschiedensten Farben und Formen. Hier kommt alles zusammen, was es so gibt auf der Welt an Menschen. Und das fasziniert dich. Du hörst Musik, du siehst, dass im Garten Leute unterwegs sind, dass Kinder lachen und toben. Du siehst aber auch Menschen, die traurig sind, die weinen, die von anderen getröstet werden. Du siehst einige, die entkräftet auf einem Sofa liegen, denen jemand einen Kaffee bringt oder eine heiße Suppe. Und schließlich kommt jemand auf dich zu. Er spricht dich an, so fast als hätte er dich erwartet. Und er beginnt dich herumzuführen und dir immer neue Leute vorzustellen. Und schließlich steht ihr in einer Gruppe und unterhaltet euch. Jemand bringt dir einen Kaffee und am Ende ertappst du dich dabei, dass du laut mitlachst, dass du mit dem Fuß zur Musik wippst und ja, dich fühlst, als wärst du in so einer Gruppe von alten Freunden. Und schließlich beginnst du dich zu fragen, wer wohl der Hausherr in so einem Haus sein könnte. Und dazu möchte ich auch noch eine Bibelstelle vorlesen. Aus Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen, und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Das ist das, was wir von der allerersten Gemeinde in Jerusalem lesen, in der Bibel. Aber ich möchte mal mit euch darüber sprechen, was Jesus denn über Gemeinde gesagt hat. Ich möchte mal von euch hören, ihr müsst euch nicht melden. Ihr müsst jetzt einmal kurz aufwachen und mal kurz überlegen und euer Wissen zusammenkramen. Was gibt es für Bibelstellen, wo Jesus was über Gemeinde sagt? Ihr kennt euch gut aus, ne? Hat Jesus das selbst gesagt oder hat Paulus das gesagt? Ich glaube, es hat Paulus gesagt. Das hat auch Paulus gesagt. Das steht auch im Römerbrief, oder? Als er das zu Petrus, genau, das ist die eine Stelle, da sagt er zu Petrus, du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde bauen werde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Genau. Sehr schön. Sonst noch was? Es gibt noch eine andere Stelle. Und da redet er nicht über Gemeinde an sich, sondern benutzt das quasi so, wo es darum geht, wie wir Konflikte miteinander lösen sollen. Das ist nicht so viel, oder? Also von euch ist jetzt nichts gekommen, weil ihr euch nicht in der Bibel auskennt, sondern weil es da gar nichts gibt. Jesus hat überhaupt nicht über Gemeinde geredet. Wusstet ihr das? Also mir war das irgendwie nie bewusst. Worüber hat er denn geredet? Bitte? Über die Beziehung zu ihm? Das Reich Gottes. Das war sein Thema. Seine Gleichnisse, seine Geschichten, sein absolutes Thema war das Reich Gottes. Und ich möchte mal auf den Begriff Reich Gottes eingehen. Jesus hat diesen Begriff nicht erfunden, sondern er stammt aus der Zeit, in der die Israeliten verschleppt worden waren, in feindliches Land, in feindliches Gebiet. Sie waren im Exil, sie sehnten sich nach ihrer Heimat und mussten arbeiten, zum Teil als Sklaven, in diesen fremden heidnischen Ländern, in denen ihnen alles böse erschien und alles falsch erschien. Und da wurde der Begriff geprägt, Malkut Yahweh. Das ist ein Gebiet, ein Herrschaftsbereich, ein Territorium. Aber es ist auch der Akt des Herrschens. Und was meinten die Propheten damit? Sie meinten damit, dass die Erde ist Gottes Eigentum. Sie gehört ihm. Aber sein Wille wird noch nicht überall vollzogen. Aber dieser Begriff des Reiches Gottes ist ein absoluter Sehnsuchtsbegriff. Es ist so wie alles wird gut. Es ist eigentlich der positivste Begriff in der jüdischen Theologie. Und ja, wir müssen nur in die Nachrichten gucken, um zu sehen, dass die Reiche dieser Welt alles andere sind als Reich Gottes. Dass da Korruption herrscht, dass da Machtgier herrscht, dass es überhaupt nicht darum geht zu schauen, wie es den Menschen geht. Und ich glaube, wir müssen gar nicht ganz bis nach Syrien gucken oder so, wo das einfach wahnsinnig offensichtlich wird, sondern ich glaube, dass generell Macht oft verknüpft ist mit falschen Motivationen, mit Machtmissbrauch, dass das sehr eng miteinander einhergeht. Und wir erleben leider auch, dass unsere Gesellschaft nicht unbedingt besser wird. Wir erleben nicht, dass jetzt 2000 Jahre nach Jesu Tod irgendwie die Welt plötzlich viel schöner und friedlicher und sicherer ist. Vielleicht hier in unserem direkten Umfeld, aber nicht unbedingt generell. Aber Gott wird eingreifen. Und bei ihm läuft alles anders. Beim Reich Gottes ist alles umgekehrt. Die, die hier ganz unten sind, sind bei ihm ganz oben. Er stellt unsere menschlichen Werte, unsere menschlichen Bewertungen komplett auf den Kopf. Und das ist das, was Jesus zu seinem Begriff macht. Tiefe Veränderung in der Gegenwart, in unserer Gesellschaft, beginnt mit der Verkündigung Jesu. Und das ist ein Bereich, wo er die Kluft zwischen Menschen schließt, wo er Grenzen niederreißt, zwischen Einheimischen und Fremden, zwischen Armen und Reichen, zwischen Kranken und Gesunden, zwischen Jungen und Alten, zwischen Männern und Frauen. Überall, wo es diese Grenzen gibt, überall, wo es diese Klüfte gibt, da ist Jesus gekommen, um sie zu zerstören und Einheit zu schaffen. Und das Krasse ist, dass Jesus, ja, ein großer Teil seines Dienstes war das Predigen, war das Erzählen, war das Sprechen, Wahrheit verkünden, Wahrheit bringen, super wichtig. Ich bin selber auch ein ziemlicher Kopfmensch. Mir ist es wichtig, Dinge zu verstehen, Dinge zu wissen. Und das ist etwas, was Jesus ernst genommen hat. Und er hat erklärt, er hat Beispiele benutzt. Aber dabei ist es ja nicht geblieben. Ich behaupte, dass der größere Teil seines Dienstes die Praxis gewesen ist. Also Jesus ist nicht in den Tempel gegangen und hat da die 3 Jahre verbracht und hat darüber geredet, wie das Reich Gottes aussehen soll. Sondern Jesus hat sich auf den Weg gemacht. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich bin als Gemeindekind groß geworden. Darf ich mal fragen, wie viele von euch hier als Gemeindekinder so im Kirchenkontext groß geworden sind? Sind schon viele. Das heißt für mich, dass ich viele der Bibelgeschichten überhaupt nicht verstanden habe, weil ich sie so gut kannte, dass es für mich gar keine Frage war, dass das passiert. Es war alles wie, ja, wie weiß ich auch nicht, also wie Geschichten, die man einfach kennt. Da war für mich überhaupt nichts Faszinierendes oder Besonderes dabei. Aber je mehr ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen und diese Bibelstellen wirklich zu studieren, desto mehr wurde mir bewusst, was für eine krasse Kiste Jesus da abgezogen hat. Und dass der nicht immer mit einem Lämpchen auf dem Arm rumgelaufen ist und den Leuten erzählt hat, sie sollen sich lieb haben. Sondern Jesus hat dermaßen auf die Kacke gehauen. Er hat dermaßen seine Gesellschaft provoziert. Das geht auf keine Kuhhaut. Und wir checken das nicht, wenn wir die Bibel jetzt lesen, weil uns diese Geschichten so vertraut sind. Aber wenn ich mir mal angucke, dass Jesus, also mir wurde das mal bewusst, als ich angefangen habe, den Johannesbrief zu lesen, das Johannesevangelium zu lesen und mal zu schauen, womit startet Jesus eigentlich seinen Dienst. Im Johannesevangelium geht es damit los, dass er auf einer Party für Alkohol sorgt. Das ist schon mal ein Statement. Das ist auch so eine Geschichte, die wir alle kennen. Aber ganz ehrlich, wenn man auf den Retter der Welt wartet, auf denjenigen, der Jerusalem von den römischen Feinden befreit und der irgendwie Heilung bringt, ist irgendwie nicht so das Erste, was man denkt. Dann denkt man vielleicht, der erscheint so im Himmel so, aber nicht, dass er auf einer Party auftaucht und für Alkohol sorgt. Irgendwie ist so nicht meine klassische Vorstellung davon und war es auch wahrscheinlich nicht die der anderen Leute. Eine der nächsten Geschichten ist, wie er an diesem Teich Bethesda, wo Leute, die krank waren, darauf gewartet haben, dass das Wasser sich bewegt, weil dann konnte einer ins Wasser gehen und wer als Erster am Wasser war, wurde geheilt. Da findet er einen alten behinderten Mann, der alleine ist, der einsam ist, der seit 38 Jahren an einer schlimmen Krankheit leidet. Und Jesus geht auf diesen Mann zu, auf diesen alten behinderten Mann und heilt ihn am Sabbat. Ein bisschen Provokation muss immer dabei sein bei ihm. Was macht er, als er in den Tempel geht und entsetzt ist, was aus diesem Tempel geworden ist? Die Geldwechsler, die Tierhändler, wo auch Menschen wirklich betrogen worden sind, wo die Tiere angeguckt worden sind und dann wurde gesagt, ah nein, dieses Tier ist nicht gut genug fürs Opfer, du musst eins von mir kaufen. Also es war auch, da war auch echt viel Hinterhalt dabei und das war alles nicht so gut gemeint, was da ablief. Und was hat Jesus gemacht? Er hat ja nicht das freundliche Gespräch unter sechs Augen mit den Ältesten gesucht und gesagt, ich glaube, wir müssen da mal reden. Das hat er nicht gemacht. Jesus hat sich eine Peitsche geknüpft und hat dafür das absolute Drama gesorgt im Tempel. Die Rinder und Schafe, die rannten da durch den Tempel, alles war voller Menschen, die Tauben flatterten rum, er hat die Tische umgeworfen, Geld flog durch die Gegend. Es war ein absolutes Chaos. Das war Jesu Reaktion, nicht ein freundliches Gespräch unter vier Augen. Das ist auch mal echt ein Statement, finde ich. Und eine der krassesten Geschichten ist für mich die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen. Das ist auch so eine Geschichte. Jesus redet mit der Frau am Jakobsbrunnen. Klar, ist ja auch die Frau am Jakobsbrunnen, deswegen muss Jesus auch mit ihr reden. Aber was wir oft nicht bedenken oder vielleicht auch gar nicht wissen, ist, dass diese Frau und dieser Brunnen im Feindesland stand. Die Israeliten hatten sich durch dieses Exil, dadurch, dass ein Teil der Israeliten weggeführt worden sind, ins Exil und quasi verschleppt worden sind, hat sich dieses Volk in zwei Hälften gespalten. Und eine Hälfte blieb da in den Dörfern und die Elite wurde weggeführt ins Exil. Und jeder Teil hielt sich nun für die echten Juden und für die echten Israeliten. Und als am Ende die Menschen aus dem Exil wiederkamen, gab es diesen Streit darum, wer sind denn jetzt die Wahren? Sind das die, die im Exil waren? Oder die Samaritaner meinten, nein, es waren wir waren ja gar nicht weg. Wir haben das einzige unverfälschte Judentum. Und dieser Streit, so ein bisschen wie bei unseren Denominationen heutzutage im Christentum, dieser Streit ging so weit, dass diese Völker tief verfeindet waren. Die Juden haben die Samaritaner verachtet, weil sie aus ihrer Sicht einen falschen Glauben hatten, einen falschen Tempel. Und Gott nicht auf die richtige Art und Weise anbeteten. Und ein Jude hat es um jeden Preis vermieden, durch samaritanisches Gebiet zu gehen. Und Jesus nimmt einfach eine Abkürzung, was ein Jude sonst niemals getan hätte. Er nimmt eine Abkürzung durch samaritanisches Gebiet und nicht nur das, er lässt sich auch in einem samaritanischen Dorf nieder. Er schickt die Jünger ins Dorf, seine Freunde, mit denen er unterwegs war, und sagt, besorgt uns mal was zu essen. Es war Mittagszeit, er war ziemlich erschöpft. Und er bleibt alleine am Brunnen zurück. Und es taucht eine Frau auf, um Wasser zu holen. In dem Wüstenbereich, denkt ihr, die Mittagszeit ist eine gute Zeit, um Wasser zu holen und das mehrere Liter Wasser dann wieder ins Dorf zurückzuschleppen? Nicht so gut. Die Frauen kamen entweder morgens oder abends zum Brunnen. Und der einzige Grund, warum diese Frau mittags kam, war, dass sie den tratschenden Frauen aus dem Dorf entgehen wollte, weil sie so einen schlechten Ruf hatte, weil sie unten durch war, weil sie in diesem Volk, was sowieso schon verachtet war, als Frau sowieso schon verachtet war und dann auch noch von all den Frauen in diesem Dorf die niedrigste, weil sie ein unmoralisches Leben gelebt hatte, weil sie verschiedene Ehemänner gehabt hatte und einen schlechten Ruf hatte. Und Jesus geht nicht nur ins Feindesland, er spricht nicht nur einen Samaritaner an, sondern er spricht eine Frau an, was man als Jude nicht getan hat. Und er spricht eine unmoralische Frau an, was man sowieso gar nicht getan hat. Und er bittet sie, ihm Wasser zu geben. Und ich denke, die meisten von euch kennen die Geschichte. Dabei bleibt es nicht. Jesus verwickelt sie in eine theologische Diskussion. Und was mir im Johannesevangelium aufgefallen ist, diese Frau am Jakobsbrunnen ist die erste Person, der Jesus ins Gesicht sagt, übrigens, ich bin der Messias. Also mal ganz ehrlich, wenn er als Messias auf die Welt kommt und nicht am Himmel steht, ich bin der Messias, und auch nicht im Tempel sagt, übrigens, hey Leute, es ist alles gut, ich bin jetzt hier, ich bin der Messias. Und auch nicht mal mit seinen Jüngern oder in seinen Predigten, sondern er sucht sich die niedrigste von den niedrigen Personen aus. Vielleicht kann man das vergleichen heutzutage mit einem Roma-Mädchen auf dem Straßenstrich oder sowas. Unsere Gesellschaft ist ein bisschen komplexer als die Gesellschaft in einem samaritanischen Dorf. Aber er sucht sich die niedrigste Person aus, um mit ihr theologische Diskussionen zu führen und zu offenbaren, übrigens, ich bin der Messias, auf den ihr alle gewartet habt. Und das ist Jesu Art und Weise, Reich Gottes zu leben. Er pfeift auf jede gesellschaftliche Norm und er pfeift auf alles, was ihm die Gesellschaft vorgibt und was erwartet wird. Er pfeift auf alles, was die Menschen für gut und richtig und fromm halten. Und er durchbricht jede Kluft, die man sich nur vorstellen kann. Und das ist bei weitem nicht die einzige Geschichte, wo er das tut. Aber das ist das, was ich total faszinierend finde an ihm. Dass er Reich Gottes nicht nur predigt, sondern erlebt es. Und was heißt das für uns als Christen? Wenn wir so als Gemeindekinder denken, wir wollen irgendwie Reich Gottes erweitern, wir wollen Gemeinde bauen, wir wollen das irgendwie ernst meinen. Und ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber bei uns im Kontext ist das dann so bei den Jungs. Die gehen dann an eine Bibelschule oder studieren Theologie und werden Pastor. Und die Mädchen studieren Sozialpädagogik. Und dann geht man so in den vollzeitlichen Dienst und dann hilft man so den Menschen oder baut Gemeinde. Oder auch in unseren Gemeinden ist es manchmal so, ja, was ist meine Berufung? Soll ich lieber Technik machen oder lieber Jungschar oder gehe ich doch in den Kinderdienst? Und das ist auch alles total gut und wichtig. Aber Reich Gottes geht ja weit darüber hinaus. Reich Gottes ist ja, oder sollte zumindest, das ist ja das Ziel, nicht nur beschränkt sein auf unsere Gemeinden, sondern Reich Gottes sollte sich ausbreiten. Der Herrschaftsbereich Gottes sollte von unseren Gemeinden ausgehend und von unseren Familien ausgehend am besten ganz Remscheid erfassen. Und da, wo wir sind, wo unser Beruf ist, wo wir Sport machen, wo wir beim Lidl an der Kasse stehen, wo wir in den Bus einsteigen, da, wo wir an der Uni sitzen oder Kollegen haben oder was weiß ich was machen, abends feiern gehen, da bringen wir Reich Gottes mit uns. Und deswegen ist die Frage, die man sich ja nicht nur stellt, wenn man zum Beispiel 16, 17 ist und gerade die Schule beendet hat, sondern die stellt man sich vielleicht wieder neu, wenn die Kinder irgendwann ein bisschen größer sind und in die Schule gehen. Oder man stellt sie sich neu, wenn irgendwie eine andere Lebensphase beendet ist. Oder sich keine Lebensphase verändert, aber man irgendwie denkt, Mann Gott, das mit dir, irgendwie denke ich, da könnte noch mehr drin sein. Und ich glaube, dass Gott uns beruft, mit unseren unterschiedlichsten Gaben, mit unseren unterschiedlichsten Lebensgeschichten. Genauso wie diese Frau am Jakobsbrunnen. Er hat ihre Geschichte gekannt. Er wusste ganz genau, dass sie Scheiße gebaut hat. Was sie gemacht hat, war nicht gut. Aber es war okay. Und er hat nicht nur sie wertgeschätzt als einen intellektuellen Gegenpart, mit dem man hochtheologische, wichtige Themen diskutieren kann, sondern er hat sie gebraucht. Diese Frau ist die erste Missionarin, von der wir in der Bibel lesen. Sie hat dazu beigetragen, dass ihr ganzes Dorf gerettet wurde. Und Jesus und seine Freunde haben noch 2 oder 3 ganze Tage da verbracht. Und genau das ist das, was Jesus auch mit uns tut. Er kennt unsere Geschichte. Er möchte dich ganz neu wertschätzen. Immer wieder dir sagen, wie geil er dich findet. Dass wenn du abends im Bett liegst und schläfst und dabei so dir der Sabberfaden runterläuft, dass er daneben sitzt und dich so süß findet. Du bist sein Baby. Du bist sein Schatz. Du bist seine Prinzessin und sein Prinz. Er kennt deine ganze Geschichte. Er kennt deine Kämpfe, er kennt deine Dämonen, er weiß, was du schon alles in deinem Rucksack hast und es ist total okay für ihn, weil er dich liebt, weil er stolz auf dich ist, weil er dein Herz sieht Und weil er sich nichts sehnlicher wünscht, als dass es dir gut geht. Dass du ein geiles Leben mit ihm führen kannst. Dass du lernst, ihm zu vertrauen. Dass du lernst, dass er es gut mit dir meint. Ganz egal, was dir passiert ist in deinem Leben. Und dabei bleibt er nicht stehen. Er möchte dich gebrauchen. Er möchte dir sagen, hey, komm. Ich weiß, dass für dich auch nicht immer alles leicht ist, aber diese Freiheit, die du in mir findest, diese Liebe und diese Kraft, die du in mir findest, erzähl anderen davon. Wer kann das glaubhafter verkünden als du mit deiner Geschichte? Wer kann besser Werbung dafür machen als jemand, der das persönlich erlebt hat? Und das ist diese krasse Story, die Jesus mit dir vorhat. Er möchte dich gebrauchen, um sein Reich, um seine Herrschaft auszuweiten. Und ich möchte dich einladen, dich da immer wieder neu drauf einzulassen. Vielleicht auch in Bereichen zu gucken, ob es Kunst ist, ob es Kreativität ist, ob es Sport ist, ob es Politik ist, ob es Wirtschaft ist. Jesus braucht überall Menschen, in allen Lebensbereichen, um seine Herrschaft aufzurichten. Und ich möchte dich einladen, heute Morgen nochmal ganz neu zu schauen, ob da vielleicht Dinge in deinem Herzen schlummern, die du dich vielleicht nicht so richtig traust zu sehen oder die du dir selber noch nicht so richtig zutraust, aber wo du irgendwie seinen Ruf spürst und er irgendwie sagt, komm, hey, ich weiß, das ist neu für dich, aber dieses Klopfen in deinem Herzen, dieses Gefühl, wenn es um dieses Thema geht, das habe ich dir da reingelegt. Diese Leidenschaft, dieses Hobby, diese Dinge, die dich begeistern, das kommt von mir. Und du kannst das nutzen, um mein Reich zu erweitern. Und dazu möchte ich dich heute Morgen einladen. Und ich glaube, dass je mehr wir dahin kommen, selber frei zu werden und als Christen unsere Unsicherheit abzulegen, unsere Unsicherheit, wie andere uns sehen, unsere Unsicherheit, ob wir fromm genug sind, um was für Jesus zu tun, unsere Unsicherheit mit unserer eigenen Geschichte, ja, dazu zu stehen und uns nicht dafür zu schämen, desto mehr werden wir das erleben, was wir in meiner Gedankenreise gehört haben. Und das ist meine persönliche Vision für Gemeinde, dass Gemeinde oder auch Reich Gottes ein Ort ist, wo jeder kommen kann, so wie er ist, wo eine Herzlichkeit da ist, wie wir es auch in der Apostelgeschichte lesen, wo Unterschiedlichkeit keine Rolle spielt, wo das Roma-Mädchen vom Straßenstrich genauso willkommen wäre wie Uli Hoeneß oder Franz Beckenbauer. Was euch vielleicht schwerer fallen würde als das Mädchen vom Straßenstrich, ich weiß es nicht. Aber es ist so, ein Ort, wo jeder kommen kann, wie er ist, wo er wertgeschätzt wird, wo er ernst genommen ist, wo er sich einbringen kann. Das ist meine persönliche Vision für Gemeinde und das war Jesu Vision für Gemeinde, die er nicht nur gepredigt hat, sondern die er gelebt hat. Und ich möchte euch als ganze Gemeinde einladen, zu schauen, ja, wie eure Vision, wie ihr das stärken könnt, wie ihr Reich Gottes hier in Remscheid bauen könnt, dass das immer wieder eine Priorität bleibt, dass das immer wieder eine große Rolle spielt für euch. Und ich kenne das aus all den Gemeinden, in denen ich gewesen bin, dass es manchmal, die Gemeinde, in der ich jetzt bin, ist 150 Jahre alt. Und es ist leider immer wieder die Gefahr, da reinzukommen, dass man sich sehr um sich selber dreht, dass es um Gemeindepolitik geht, dass es viel Hickhack irgendwie gibt, dass es Missverständnisse gibt, dass es Konflikte gibt und man so ein bisschen aus dem Auge verliert, wozu wir eigentlich da sind. Gemeinde ist kein Kreuzfahrtschiff. Gemeinde ist ein Seenotrettungskreuzer. Und das dürfen wir nie vergessen. Und ich möchte euch einladen, als Gemeinde das im Blick zu behalten und ich möchte euch auch als Einzelne einladen. Und Daniel, bist du noch da? Würdest du noch mal irgendwie was spielen für uns? Super, ganz egal was. Und ich würde mir wünschen, dass ihr so beim nächsten Lobpreislied mal so in euch geht und Gott mal echt fragt, was er euch aufs Herz legt. Dass er euch einen Bereich zeigt, wo er dich gebrauchen will. Um in einem Umfeld, was du vielleicht noch nicht so im Blick hattest, wo es dir vielleicht schwer fällt. Vielleicht sind das gar nicht die Arbeitskollegen, vielleicht ist das eher deine Ehe oder die Beziehung zu deinen Eltern. Da ist es manchmal umso schwieriger, Reich Gottes zu leben, muss ich aus persönlicher Erfahrung sagen. Ich kann zu Fremden manchmal unglaublich nett sein und zu meinem Mann, manchmal unglaublich beschissen. Aber auch da, Reich Gottes zu leben. Und ich möchte euch einfach einladen, jetzt diese Zeit zu nutzen, um echt Gott zu fragen, so, was hat er mit dir vor? Was legt er dir aufs Herz?